Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. So geht Streiten auf Italienisch.
Das Essen steht auf dem Tisch.
Ich habe noch keinen Hunger.
Aber das Essen ist fertig, es wird sonst kalt.
Ich esse später auswärts.
Du hast gesagt, dass ich dir was zu essen machen soll.
Leck mich doch am Arsch, ja?
Ach, leck du mich doch am Arsch!
Es könnte bei meinem Freund und mir zu Hause gewesen sein, ist aber eine Szene aus Der Pate. Und fällt vermutlich nicht in die Kategorie richtig streiten. Streiten, das Thema bei Ab 21. Wir klären, wie wir uns als Paar richtig streiten, und zwar mit Philipp Jörg-Herzberg, Professor für Persönlichkeitspsychologie. Er hat entsprechende Forschungen mit Paaren durchgeführt und hat herausgefunden, wie Streiten konstruktiv wird. Außerdem sprechen wir mit Johannes Mayborg. Er streitet gerne in einem Debattierclub. Verfeinert er seine Techniken. Streiten 2.0. Er redet drüber. Und Streiten im Job. Dazu gibt Karrierecoach Jochen May die entsprechenden Tipps. Und auch auf der politischen Bühne wird gestritten oder sollte gestritten werden. Das kommt zu wenig vor und mit zu wenig Stil, sagt Christian Schüle. Er ist Autor und Essayist. Was er in Sachen Streitkultur bei deutschen Politikern gerne hätte, erzählt auch er im Podcast. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
Wie streiten wir als Paar richtig? Darüber habe ich mit Philipp Jörg-Herzberg gesprochen. Er ist Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Helmut-Schmidt-Uni in Hamburg. Ich habe ihn gefragt, Sie haben ja das Konfliktverhalten von Paaren untersucht. Wie haben Sie das denn konkret gemacht?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann das einerseits in einem Labor machen, sich Paare einladen, die Paare beobachten, ihnen eine Aufgabe geben, die dazu führt, dass sie sich relativ schnell streiten, das aufzeichnen, auswerten. Wir können sie vorher Fragebogen ausfüllen lassen zu ihrer Persönlichkeit, zu ihrem selbst eingeschätzten Konfliktverhalten, das Verhalten, wie sie ihren Partner einschätzen in ihrem Konflikt, können wir fremd beurteilen lassen. Und das kann man alles schön analysieren.
Sind das Aufgaben, die implizieren, also die so angelegt sind, dass sich die Paare streiten? Oder?
Genau. Naja, okay. Da gibt es ja international oder in der Forschung etabliert einfach bestimmte Szenarien, die ganz gut funktionieren. Zum Beispiel, sie sollen einem Paar so eine Urlaubsplanung machen mit dem Ziel, er will in die Berge Aktivurlaub machen, sie will ans Meer sich erholen und da sollen sie einen Kompromiss finden. Und das funktioniert relativ gut, dass man sich da schnell in die Haare bekommt.
Sehr schön. Haben Sie dabei festgestellt, dass Paare unterschiedliche Streitkulturen und Streitstile haben und wenn ja, welche?
Also das haben nicht nur wir festgestellt, das haben vor allen Dingen Kollegen in den USA zuerst festgestellt. Es gibt Paare, und das sind aber die wenigen Paare, die sehr konstruktiv streiten können, die das sehr sachlich machen, sehr gut zuhören. Auch das, wenn sie etwas nicht verstanden haben, beim Partner nachfragen. Das ist die ideale Form des Streitens, ja, oder des Konfliktlösens, wie wir sagen. Und dann gibt es natürlich welche, die sich anschreien, gewalttätig werden, drohen, ja, gar nicht mehr zuhören. Und es gibt auch welche, wo der eine dann nur schreit, der andere sich zurückzieht. Da gibt es alle möglichen Muster und Kombinationen.
Welches Muster oder welche Kombination ist denn die, wo Sie sagen, die ist konstruktiv?
Konstruktiv ist, wenn Sie beide versuchen, eine Lösung zu finden, wenn Sie dem Partner wertschätzend zuhören, wenn Sie auch mal nachfragen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder Ihnen etwas unklar ist und auch offene Gesprächsangebote machen. Also fragen, wie siehst du das, was können wir als Paar tun oder was können wir da gemeinsam machen? Das wäre konstruktiv oder Teil eines konstruktiven Streitgespräches.
Aber was mache ich denn, wenn ich tatsächlich zwei verschiedene Charaktere habe? Einer, der explodiert und viel streiten will, und der andere sagt, komm, lass mich in Ruhe und geht. Wie sollen die überhaupt jemals dazu kommen, irgendeine Kompromisslösung zu finden? Die fangen ja gar nicht erst an, miteinander zu reden, wenn der eine geht.
Also wenn der eine geht, kann man schlecht reden. Mhm. Und oft macht es den, der dann sozusagen zurückbleibt, wütend. Und der andere ist aber der, der geht, auch wütend oder vielleicht traurig, enttäuscht, niedergeschlagen. Es ist ja, geht ja beiden nicht gut mit dieser Lösung und vor allen Dingen langfristig nicht. Und wenn man das nicht kann, weil das naturell der beiden Partner so verschieden ist, dann muss man lernen zu streiten. Was sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sich mal selber im Video gesehen hat, wie man streitet. Mhm. Das ist für viele erstmal ein Schock und ein Schreck, weil sie gar nicht wissen, wie sie das Gesicht böse verzerren, wie sie laut werden, wie sie vielleicht auch gemein werden oder unter der Gürtellinie austeilen. Und wenn man das mal gesehen hat, das kann schon erstmal ein erster Schritt sein, darüber nachzudenken, warum geraten wir immer aneinander und warum finden wir keine Lösung? Andere können das doch auch. Das kann man aber lernen.
Was sagt denn die Wissenschaft? Ist es besser, in Ich-Botschaften, also dieses ich werde jetzt aber ganz schön sauer oder in Du-Botschaften, du hast ja immer noch nicht gespült zu streiten. Da gab es ja mal verschiedene Entwicklungen. Was sagt die Wissenschaft aktuell? Was ist konstruktiver?
Also früher waren die Du-Botschaften ja immer verpönt, ja, und man sagt immer, ich soll alles mit Ich-Botschaften machen und probieren Sie das mal mit Leuten, die nicht Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter sind.
Ich würde mir bekloppt vorkommen, ganz ehrlich.
Richtig, das ist auch das, was wir ganz oft gehört haben, das wirkt oft sehr künstlich, sehr unauthentisch, dass man sagt, hey, wie sprichst denn du auf einmal, wo hast denn das her? Also das kommt gar nicht so gut an und was wir gefunden haben, ist, dass bei diesen Du-Botschaften gar nicht das Du eigentlich das Toxische ist, sondern dass das oft kombiniert wird mit absoluten Abstraktion. Also du machst immer oder niemals hast du. Ja? Und diese Verallgemeinerungen, die lassen ja gar keinen Handlungsspielraum zu, sondern man sollte das immer auf eine konkrete Situation beziehen. Ich bin jetzt von dir enttäuscht in dieser Situation. Du hast dort nicht das gemacht, was wir vereinbart haben. Also man Ich- und Du-Botschaften kombiniert. Ne? Dass man sagt, was man empfindet, dann kann man das auch mit einer Du-Botschaft weiterführen. Ja? Also ich empfinde das Du, dann aber konkret und nicht dieses Allgemeine, immer niemals anders, keinesfalls und so weiter. Das sind vor allen Dingen das, die schwierigen Dinge bei den Du-Botschaften. Das haben wir so festgestellt.
Philipp Jörg-Herzberg, Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Helmut-Schmidt-Uni in Hamburg, sagt, konstruktives Streiten funktioniert am besten mit einer Mischung aus Ich- und Du-Botschaften und gegenseitigem Zuhören. Und dann kann man am Ende einen Kompromiss finden, mit dem beide Seiten leben können, wenn es so einfach wäre.
Deutschlandfunk Nova.
Streiten. Ich rede heute Abend drüber bei Ab 21 und es soll ja auch Leute geben, die sich gerne streiten. Johannes Maiborg zum Beispiel. Er ist in einem Debattierclub. Also er trifft sich mit anderen Streitlustigen zum Streiten 2.0, denn es geht darum, sich auf strategisch und argumentativ höchstem Niveau zu streiten. Ich habe ihn gefragt, einer deiner ersten Streits im Debattierclub, worum ging es da und wie hast du das hingekriegt?
Einer der ersten Streits, an die ich mich erinnern kann, war relativ radikal. Da ging es darum, ob man Babys auch noch zu einem späteren Zeitpunkt abtreiben durfte. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, es war sowas wie tatsächlich, glaube ich, noch bis kurz vor der Geburt.
Uff.
Und da wir alle zu dem Zeitpunkt noch relativ unerfahren waren, ich habe in Bamberg angefangen, der Debattierclub wurde da erst neu gegründet, waren wir alle noch relativ unerfahren, konnten auch mit dem Thema, glaube ich, noch nicht so ganz umgehen. Es war keine schöne Debatte, sagen wir so.
Kannst du da das mal ein bisschen konkretisieren, warum die Debatte nicht schön war? War die zu unsachlich oder war die zu laut oder war die zu persönlich oder was war da los?
Also es persönlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir hatten 2-3 Redner in der Debatte, die mit dem Thema, glaube ich, nicht so ganz klar kamen. Das heißt, die hatten einfach so gewisse Hemmschwellen, bestimmte Dinge zu sagen, beziehungsweise sicherlich auch durch die mangelnde Erfahrung waren ihre Formulierungen so, dass sie selber mehr oder weniger zu radikal waren und dann quasi die ganze Zeit entweder über sich selber gelacht haben oder über sich selber teilweise erschrocken waren. Mhm. Also es fehlte einfach noch das Bewusstsein für das Wort, das sie selber sprechen.
Okay, aber wenn man jetzt das Streiten im Debattierclub, so wie du es gerade beschrieben hast, sich anguckt oder vergleicht mit normalen Streits, meinetwegen in einer Liebesbeziehung oder auch im Job, ist das ja sehr weit entfernt von normalem Streiten, was ihr da macht, oder?
Im Prinzip ja, also in der Hinsicht sicherlich. Was man beim Debattieren macht, ist ja immer ein Streit um eine Streitfrage. Das bedeutet, man sucht sich ein Thema heraus und debattiert dann auf der einen Seite pro, auf der anderen Seite contra. Und natürlich ist das jetzt erstmal sicherlich vielleicht etwas anders, als man das im persönlichen Umfeld macht. Aber ich glaube, dass es auch viel leichter ist, in einem Team dann beispielsweise geordnet streiten zu lernen, weil man eben nicht alleine dasteht, weil man eben weiß, man hat noch Teamkameraden, die einen unterstützen können.
Mhm. Wühlt dich das emotional noch sehr auf, wenn du in diesem Debattierclub streitest? Weil du hast ja von deinem ersten Streit erzählt. Da habe ich gemerkt, da bist du so richtig so, das war nicht gut. Aber jetzt machst du es ja schon ein bisschen länger. Also bist du da emotional noch so richtig bei der Sache?
Emotional bei der Sache ist jetzt vielleicht die falsche Aussage. Also inhaltlich sicherlich. Und ich denke, ich kann mich da auch immer noch relativ gut einbringen. Dass mich ein Thema aber so schockiert, dass ich sagen würde, das war jetzt wirklich sehr unangenehm. Das kommt eigentlich sehr selten vor.
Ich meinte eigentlich nicht nur das Thema, ich meinte eigentlich auch die Art, wie zum Beispiel dein Gegenüber mit dir streitet oder so. Oder seid ihr in der Zwischenzeit so durchgetaktet mit euren Strategien, dass es alles so, na, du sagst das, ich sag das, na, und am Ende reichen wir uns die Hand und das war's. Es ist ja für mich persönlich, fällt das dann nicht mehr unter Streit.
Klar, also in dem Fall natürlich nicht. Man muss jetzt aber auch unterscheiden, dass es natürlich im Club nochmal andere Debatten gibt als auf Turnieren. Im Club kennt man natürlich die anderen Leute, man ist auch in den allermeisten Fällen befreundet. Das heißt, man weiß auch, wie ernst ist das gemeint, beispielsweise wenn der andere mal einen Spruch reinwirft. Auf einem Turnier ist das wieder anders. Es gibt ja beim Debattieren auch sogenanntes Fair Play. Das bedeutet, man darf eben nicht persönlich werden oder man sollte nicht persönlich werden, wenn man keine Punktabzüge riskieren will. Auf Turnieren kann es sicherlich sein, dass man sich über ein Gegenüber auch mal ärgert und dass einen das dann vielleicht mehr mitnimmt, was diese Person gesagt hat. Aber letztendlich ist das Schöne beim Debattieren auch, dass man eben nach der Debatte das Thema hinter sich lassen kann, sich die Hand gibt nach jeder Debatte und dann auch, also den ganzen Streit hinter sich lässt und dann auch vielleicht ein bisschen drüber redet und den anderen auch hinter der Debatte so gesehen ein bisschen kennenlernen kann und dann das vielleicht auch auf sich beruhen lässt.
Streitest du anders, auch im Privatleben, seit du im Debattierclub bist?
Ja, schon. Also ich achte wesentlich mehr auf inhaltliche Sachen, die gesagt werden. Das heißt, ich überlege mir, okay, ist das gerade wirklich schlüssig, was der Gegenüber sagt? Oder passt das vielleicht gar nicht zusammen? Und ich gehe dann auch viel stärker auf solche inhaltlichen Schwächen und sage, ja, aber so kann das ja gar nicht funktionieren, was du mir gerade gesagt hast. Und das ist, glaube ich, deutlich anders im Vergleich zu der Art, wie ich vorher debattiert habe oder diskutiert habe oder mich gestritten habe, wo es auch häufig einfach nur war, naja, aber ich will das halt nicht, weil ich das nicht will. Also das heißt, man lernt tatsächlich, sich auch inhaltlich mit dem stärker auseinanderzusetzen, über was man sich in diesem Streit eigentlich streitet.
Johannes Maiborg ist im Debattierclub, weil er Bock hat auf Streiten. Er versteht darunter, sich mit inhaltlichen Argumenten auseinanderzusetzen. Emotionen bleiben für ihn weitestgehend außen vor und seit er im Debattierclub Streiten als Kunstform für sich entdeckt hat, habt ihr gerade gehört, laufen auch seine privaten Streits anders ab.
Deutschlandfunk Nova.
Wie streite ich mich im Job? Darüber habe ich geredet mit Karrierecoach Jochen May. Ich habe ihn gefragt, wenn ich mich mit einem Kollegen streiten muss, was sollte ich auf gar keinen Fall tun?
Also das Erste, was du auf gar keinen Fall tun solltest, in den Angriffsmodus schalten und Vorwürfe machen, weil dann geht jeder andere sofort in den Verteidigungsmodus und dann habt ihr einfach zwei verhärtete Fronten, die auf darauf hinaus sind, der eine sagt, ich habe Recht und der andere sagt, nein, ich habe aber Recht oder du hast Schuld, nein, ich habe keine Schuld, du hast Schuld. Das führt in der Regel zu gar nichts rum.
Ja, warte mal, aber ich fange ja irgendwie an, mich zu streiten, also muss ich den anderen ja schon mal per se angegriffen haben, oder nicht?
Ja, nein, das ist es eben. Du fängst nicht wirklich an zu streiten, sondern klugerweise fängst du an mit einer Frage. Also du fängst nicht an mit Vorwürfen, so nach dem Motto, das fand ich jetzt echt scheiße von dir oder das fand ich scheiße von dir, weil dann ist ja sofort konfrontativ. Sondern man könnte eher sagen, also das Erste, was Streitforscher immer oder Deeskalierer immer sagen, ist, Ich-Botschaften formulieren. Also nicht etwa sagen, du bist schuld, du hast etwas gemacht, was falsch war, sondern ich habe etwas empfunden oder ich habe damit ein Problem, das. Oder ich habe mich vorhin so und so gefühlt. In der Praxis funktionieren definitiv Ich-Botschaften besser.
Und was meintest du mit, du kannst auch mit einer Frage anfangen? Also keine Ahnung, was ist da schiefgelaufen oder was?
Genau,
oder was
also was ich würde beides miteinander kombinieren. Also sagen wir mal so, der Kollege, was ja ganz gerne mal im Job vorkommt, der Kollege hat dir eine Idee geklaut.
Ja,
oha. Das ist ja einer von diesen ganz harten Fällen, wo man so sofort unter der Decke greift.
Da will ich aber streiten, ganz ehrlich. Und da will ich auch aggressiv sein, wenn mir jemand eine Idee klaut, sage ich
ja,
dir ganz ehrlich.
Genau. Ja, das ist ja auch erstmal okay. Die Frage ist ja, was ist zielführend? Was du ja möchtest, ist, dass er das nicht mehr tut oder diejenige.
Nein, ich möchte, dass der oder diejenige sich erstmal bei mir entschuldigt.
Ja, aber
das möchte ich als Erstes. Genau. Und vor allen Dingen, in unserem Business wird ja ganz gerne gar nicht zugegeben, wenn man Ideen klaut, sondern man macht es einfach. Und ja, dann möchte ich, dass er oder sie es zugibt.
Ja, genau. So, und das jetzt zu erpressen, da viel Spaß.
Ich habe da so meine Mittel
genau,
im Weg.
Genau, entschuldige dich bei mir. Genau.
Geht gar nicht. Ja.
Nein, genau, jetzt das funktioniert ja erfahrungsgemäß immer. Ja?
Jetzt machen wir es mal wieder ernsthaft. Genau. Also, wenn sowas passiert, was sollte ich dann tun?
Genau, also das erste Mal, ich würde Ihnen tatsächlich damit konfrontieren, unter vier Augen, weil dann hat er verliert er nicht sofort das Gesicht, wenn man sagt, du hast gerade meine Idee geklaut, so ungefähr, wobei man es ja eben nicht so sagt, sondern man nimmt denjenigen erstmal sozusagen zur Seite und sagt, gerade eben da im Meeting, als du das und das gemacht hast, da habe ich mich ziemlich geärgert. Das ist eine Ich-Botschaft. Mhm. Ich habe mich geärgert. Und zwar habe ich mich geärgert und ich fühlte mich ein bisschen von dir verraten, weil die Idee habe ich dir ja kurz vorher sozusagen erzählt und gerade eben hast du die dann so hingestellt, als wäre das deine. Da habe ich mich ziemlich geärgert und ehrlich gesagt auch ein bisschen betrogen gefühlt von dir. Und jetzt kommt die Frage, warum hast du das denn gemacht? Und dann klingt es eben erstmal nach Ergebnisoffenheit. Das lässt dem anderen die Chance, sich erstmal zu erklären. Und da kann man dann auch an der Stelle eben weitermachen.
Mhm.
So, und ich glaube, wenn man mit demjenigen so spricht, hat man eher eine Chance, dass der einsichtig wird, weil er da auch nicht ganz so stark das Gefühl hat, das Gesicht zu verlieren, erst recht unter vier Augen, und dann vielleicht auch tatsächlich mal drüber nachdenkt hinterher, was er da getan hat oder diejenige getan hat, als wenn man da sofort auf Konfrontationskurs geht. Ich gebe dir recht, man fühlt sich so. Man möchte jetzt am liebsten von dem anderen etwas erpressen, aber die meisten reagieren renitent darauf.
Jochen May, Karrierecoach, ist vor allem mit Streit und Streitschlichten im Job beschäftigt und er sagt, Streiten im Büro, im Vier-Augen-Gespräch, immer mit Ich-Botschaften anschließender Frage arbeiten und zudem gegenüber die Chance geben, sich rechtfertigen zu können und versuchen, sachlich zu bleiben und vor allem vor jedem Streit abdämpfen und sich fragen, ist er die Energie wert?
Deutschlandfunk Nova.
I didn't receive a proper answer then. Maybe Dodgy Dave will answer it now. And by the way...
Order.
Versteht ihr denn was? Nee, ne? Ja, ist auch Englisch. Ist nicht so wichtig. Aber man kriegt schon mit, die Debatten im britischen Unterhaus, die gehen halt ein bisschen anders ab als hier im Deutschen Bundestag. Da wird noch so richtig gestritten. Laut. Emotional. So ein Streit zwischen Angela Merkel und Grünen-Chef Robert Habeck kann ich mir nicht vorstellen. Dabei gehört Streiten doch zur Demokratie dazu. Nur, wie sieht eine gute Streitkultur in der deutschen Politik aus? Darüber habe ich geredet mit Christian Schüle. Er ist Autor und Essayist. Ich habe ihn gefragt, das, was wir da gerade aus dem britischen Unterhaus gehört haben, ist das für Sie gutes Streiten?
Na, gutes Streiten besteht ja schon darin, dass man sich offen die Meinung sagt. Und die Engländer haben ja schon gut gestritten im 17. und 18. Jahrhundert. Da gab es bei uns noch gar keine Parlamente. Also Diskussion, Öffentlichkeit, der Streit ums bessere Argument, das ist eine sehr englische Erfindung. Deswegen ist es umso trauriger, dass sie ausscheiden. Und ich denke schon, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass es eine Tradition gibt in England, die wir nicht haben. Und durch die Enge des Raums im Unterhaus zum Beispiel ist eine gewisse Hitzigkeit ja garantiert. Ich finde, dass es eine gute Form von Streit ist, weil sie eigentlich kontrovers ist, aber nicht auf Verletzung angelegt. Und wenn Sie kurz ins deutsche Parlament gucken, das hat immer was sehr Staatstragendes, weil der jeweilige Redner sitzt natürlich sehr in großer Entfernung zu den Abgeordneten. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das für eine lebhafte, vitale Demokratie fast sinnvoller ist, was die Engländer da machen.
Mhm. Was ist denn für Sie, jetzt ganz ab von den Engländern, die sehr hitzig sind beim Streiten, aber was ist denn für Sie gutes Streiten auf der politischen Bühne? Wir Deutschen scheinen da ja nicht ganz so weit vorne zu sein.
Ja, also wenn wir eins nicht gut können, dann ist es tatsächlich Streiten mit Stil. Wir haben seit die AfD in den deutschen Parlamenten ist ja auch eine Form der Auseinandersetzung, die wir vorher so nicht kannten. Und das ist für alle etablierten Parteien mittlerweile schwierig, weil man diese Art der Auseinandersetzung überhaupt gar nicht gewöhnt ist. Ich würde mal die These veranschlagen, dass das nicht die deutsche Art ist. Was wäre die deutsche Art? Ich glaube, die deutsche Art ist schon stark orientiert daran, dass man Argumente austauscht, dass man in der Sache diskutiert. Und das passiert eigentlich immer weniger. Streit ist der Grundlage jeder Demokratie. Also ohne Streit ist eine Demokratie nichts wert, weil die Aushandlung verschiedenster Interessen in Freiheit und Achtung eigentlich nur in der Auseinandersetzung im Streit geschehen kann. Insofern mein Plädoyer, Streit mit Stil hieße, sich erstmal zuzuhören, den anderen anzuhören, auch wenn ich nicht seiner Meinung bin, aber das Argument erstmal gelten zu lassen, wenn denn ein Argument kommt.
Ja, aber das ist ja genau das, was Sie gerade gesagt haben oder was Sie eigentlich für typisch deutsch erachtet haben oder definiert haben, dass wir Deutschen in Ruhe miteinander oder zumindest im Parlament in Ruhe miteinander sprechen im Normalfall, jetzt mal die AfD ganz außen vor gelassen. Was spricht denn dagegen, in Ruhe miteinander zu sprechen und das nicht eskalieren zu lassen?
Gar nichts. Also ich würde immer auch dafür plädieren. Ich meine, die englische Art und Weise, aufeinander zu reagieren, hat natürlich eine bestimmte Geschichte. Das ist ja auch tradiert dort drüben. Das könnten wir gar nicht leisten, wie wir auch, glaube ich, keine Parlamentsdebatte führen würde, wie sie in Italien oder Spanien geführt wird. Das ist schon eine relativ deutsche Art, wie wir miteinander sprechen, wie wir umgehen. Es ist oft in Deutschland ja der Fall, dass die Positionen ja von vornherein schon abgeklärt sind. Also da geht es gar nicht um das bessere Argument. Und es geht auch nicht um die Sache als solche, sondern es geht um so eine Art Verlautbarung. Da tritt dann der Sprecher der einen Partei Partei auf, dann antwortet der Sprecher der anderen Partei. Das ist so ein ritualisiertes Aufeinanderreagieren. Mir würde es schon gefallen, wenn es auch mal offen wäre. Und Geschlossenheit ist ja immer ein Problem, was durch Fraktionen entsteht, also die fraktionelle Geschlossenheit jeder Partei, dass man ja von vornherein berechnen kann, wie jetzt auch abgestimmt wird. Ich fände es fast schöner oft, wenn es offener wäre. Und insofern wäre es natürlich dann auch vielleicht ein bisschen hitziger. Man hat es ja gesehen zuletzt, als Frau Merkel die Abstimmung über die Ehe für alle freigegeben hat. Da ging es eben nicht um Fraktionsgeschlossenheit, sondern um das Gewissen. Und da fanden die Debatten ja eigentlich statt, so wie man sich das gewünscht hat.
Ja, aber auch bei dem CDU-Parteitag zum Beispiel, das dürfte Ihnen ja wahrscheinlich dann auch gefallen haben. Gut, das war jetzt natürlich nur innerhalb der CDU, aber es war schon so, dass viele Reden geschwungen wurden, dass man schon versucht hat, so ein bisschen mehr miteinander ins Diskutieren zu kommen. Das ist dann wahrscheinlich eher was, wo Sie sagen würden, das ist politischer Streit mit Ziel, oder?
Absolut. Also ich finde, man kann nicht genug diskutieren und streiten, weil es geht ja immer darum, verschiedene Interessen, die jede für sich ist ja legitim, und diese verschiedenen Interessen auszuhandeln. Das ist ja nicht so, dass jemand jetzt hier die alleinselig machende Wahrheit hätte und absolut richtig läge, sondern Demokratie ist für mich zumindest schon immer ein Verfahren, in dem man versucht, über das bessere Argument, über die Überzeugung schon zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Das ist oft ein Kompromiss. Der ist nicht immer sexy, aber der ist, glaube ich, dazu angetan, dass sich die verschiedenen Parteien dann auch befriedigt fühlen. Nur bei uns dieser Tage, jetzt da doch alles relativ stark eskaliert und auf eine gewisse Hysterie aus ist, geht es erstaunlich oft ja gar nicht mehr um die Sache als solche, sondern es geht um die Rede über die Sache. Also gar nicht mehr um das Argument als Argument, sondern gleich um das Urteil, ohne das Argument überhaupt zu kennen. Und das ist eine Verschärfung von Diskussionen, die mit gutem Streit aus meiner Sicht gar nichts zu tun hat.
Man fühlt sich als Wähler bzw. als Zuschauer von Debatten im Bundestag, jetzt dann auch speziell mit der AfD, fühlt man sich manchmal so ein bisschen veräppelt, möchte ich sagen, weil man so das Gefühl hat, worüber reden die eigentlich? Ist doch eh schon alles klar. Sie haben das schon gesagt, ne? Eigentlich geht es gar nicht mehr um Argumente, die man frisch austauschen, wo es vielleicht noch zu einer Wendung von irgendeinem Sachverhalt kommen könnte, sondern eigentlich ist im Vorfeld relativ klar, so und so wird es ausgehen und jetzt labern die dann noch eine Runde rum und dann denkst du dir als Zuschauer, ich hole mir mal einen Kaffee, es interessiert mich 0,0. Wie beeinflusst Ihrer Meinung nach denn so, meiner Meinung nach, auch schlecht geführter politischer Streit unsere Demokratie?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also erstmal, glaube ich, kann man schon feststellen, dass in den letzten vier, fünf Jahren auch durch das Erstarken der AfD, das muss man sagen, schon eine Politisierung stattgefunden hat im Lande. Das merken Sie vielleicht im Freundes- und Bekanntenkreis, also ich merke es zumindest schon. Es wird stärker über Politik gesprochen, es wird auch kontrovers gesprochen. Wir sind ja so ein bisschen in so eine Kampfzone reingeraten, ne? Also jeder kämpft jetzt sozusagen um die Meinung, um die Deutungshoheit, um bestimmte Dinge. Wir gehen auf die Straße, wir demonstrieren, wir gegendemonstrieren. Das hat schon viel zu tun mit einer vitalen Demokratie, das finde ich auch gut. Das Problem ist nur, dass es eben durch auch eine mediale Dauerüberwachung von Politik, die ja stattfindet, die ganzen Kanäle, die da in Berlin unterwegs sind, da wird jedes Räuspern wird gedeutet, jeder Ausdruck, jede Silbe auf die Möglichkeit interpretiert, dass da einer einen Fehler macht, einen Fauxpas begeht, sich daneben benimmt, obwohl genau darauf natürlich auch gewartet wird, ja, um das dann sensationslüstern vorzuführen. Und das Problem ist, wer dauernd berechnet wird, also als Politiker, der wird selbst irgendwann berechnend. Dann fängt er an zu taktieren und das Resultat von taktieren ist eine Nullsummen-Rhetorik. Er sagt gar nichts mehr. Und es gibt eine Person, die diese Nullsummen-Rhetorik perfekt beherrscht, das ist Angela Merkel. Sie überhaupt nichts sagt letztlich, die viel redet, aber eigentlich nichts sagt, was ich unglaublich clever finde, weil sie sich überhaupt nicht angreifbar macht. Der Nachteil ist, man weiß nicht, was die Frau denkt. Ja, und das wäre mein Plädoyer zu sagen, wir brauchen, glaube ich, in der jetzigen Situation, da doch relativ viele Probleme aufgetaucht sind, schon eine andere Form von Kommunikation und auch eine andere Form von Ansprache an den Bürger. Sie sehen das in Frankreich gerade mit den Gelbwesten und der Revolte. Da geht es um Würde, da geht es um das Gefühl, ich bin missachtet worden von der Politik. Und ich glaube, die Politik müsste schon versuchen, diese Leute richtig anzusprechen, ein Gefühl von Geborgenheit und, ja, wenn man so will, auch emotionale Heimat zu geben. Also müsste man eigentlich Kommunikationspsychologen und Therapeuten in die Ministerien und in den Bundestag schicken, die sich mal überlegen, wie spricht man jetzt diese Menschen, die auch oft sozial vereinsamt sind mit ihren digitalen Geräten, die dann soziale Interaktion nicht mehr richtig beherrschen, das Gespräch auch nicht mehr gelernt haben. Wie kriegt man die zurück in den Diskurs? Das wäre, glaube ich, die große Aufgabe.
Meinen Sie, dass die deutschen Politiker oder viele deutsche Politiker, Sie haben es ja gerade bei Angela Merkel gesagt, dadurch, dass sie zu wenig streiten, zu wenig meinungsstark sind, im Grunde auch so ein bisschen profillos sind? Meinen Sie, dass so jemand wie der Habeck zum Beispiel, der nun wirklich sehr, sehr streitbar ist, Grünchef Habeck, dass der deswegen vielleicht für die Grünen so viele Punkte geholt hat in der letzten Zeit? Einfach weil das jemand ist, wo man das Gefühl hat, da sitzt mal wieder jemand, der spricht unsere Sprache. Der sagt einfach mal was. Man kann es ja finden, wie man will, darum geht es ja gar nicht, ne? Aber der sagt einfach mal was, der steht dazu und der vertritt seine Meinung verschissen in Diskussionen, er macht's einfach.
Genau, das ist der Punkt. Er vertritt seine Meinung einfach, er steht dazu, er sagt, ich habe hier meine Meinung, die kann falsch sein, du kannst das auch ganz anders sehen, du kannst mir auch gern widersprechen, aber so denke ich, setz dich mit mir auseinander und ich sage klipp und klar, was ich denke. Und diese Form der Ehrlichkeit, ich glaube, das vermisst man geradezu bei Berufspolitikern, die es einfach gelernt haben, über die Jahre auch sich abzukapseln, eine Kommunikation sich anzueignen, wie auch Angela Merkel, möglichst wenig zu sagen, dass man möglichst nicht angreifbar ist oder sich irgendwie rechtfertigen muss. Das fände ich sehr erfrischend und jemand wie Robert Habeck ist da sehr erfrischend. Es gibt noch ein paar andere, die ich auch sehr erfrischend finde. Und das ist genau das Richtige eigentlich, was man jetzt braucht. Dass die Menschen und die Wähler sehen, da steht jemand, der nimmt uns ernst, der spielt uns hier keine Pose vor. Und das stört mich schon ganz oft eigentlich auch bei der etablierten Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass das so floskelhaft entartet ist. Also man kennt die ganzen Dinge, ja, ich sage, die sind in aller Offenheit und wir müssen und so weiter. Da finde ich schon, wie Sie sagen, also da ist jemand wie Habeck ein großer Gewinn für die Streitkultur in Deutschland.
Christian Schüle, Autor und Essayist, sagt, deutsche Politiker sind per se schlechte Streiter und dabei ist Streiten unabdingbar für eine Demokratie. Er wünscht sich mehr Streits mit Stil auf der politischen Bühne.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Adelaide. Mit einem Tandemsprung aus 4300 Metern Höhe ist Irene O'Shea zur ältesten Fallschirmspringerin der Welt geworden. Die Australierin ist 102 Jahre alt. Sie überstand das Wagnis ohne Probleme. Auf die Frage, ob sie ein Adrenalin-Junkie sei, antwortete sie: Ich bin ein ganz normaler Mensch. Die Urgroßmutter, die auf einen Stock angewiesen ist, hatte ihren ersten Sprung vor 2 Jahren an ihrem 100. Geburtstag absolviert. Mit dem Sprung wollte sie dieses Mal auf eine Erkrankung des motorischen Nervensystems aufmerksam machen, an der auch ihre Tochter leidet.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.